Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Podcast für Orthopädie und Unfallchirurgie aus der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt und Host des Podcasts und bei mir heute eine gute Freundin des Podcasts, Charlotte Arendt. Hallo Charlotte.
Hallo Olli.
Charlotte, wir haben uns heute zum Thema genommen Frakturversorgung, Frakturheilung und wollten dabei, wenn wir hinterher bei Fraktur Implantate sprechen, uns auf drei große Röhrenknochen ein bisschen beschränkt, nämlich den Humerus, Femur und Tibia. Es gibt noch mehr lange Röhrenknochen, aber bei denen wollen wir mal bleiben. Wenn wir mal so, ich muss mal kurz den Ventilator ausmachen. So, Ventilator ist jetzt aus und Telefon abgearbeitet. Pünktlich zum Beginn der Aufzeichnung. Charlotte, wir wollten drüber reden, wie ist das mit Frakturheilung, Frakturversorgung? Wenn wir erstmal einen Schritt vorher vielleicht anfangen, die Patienten kommen ja nicht zu uns und sagen uns, ich habe eine Fraktur, sondern kommen in die Notaufnahme, wir sehen eine Fehlstellung von der Extremität, vielleicht sehen wir auch den Knochen bei einer offenen Fraktur und haben den Verdacht auf eine Fraktur. Reicht das für uns, ein Röntgenbild zu machen?
Nee, das reicht natürlich nicht. Ja. Aber vielleicht ganz zu Anfang, manchmal ist es ja schon so, dass die Patienten kommen und sagen, ich habe eine Fraktur. Entweder sind es richtige Schlauberger oder sie wissen halt tatsächlich Bescheid. Nein, für uns, so wie in allen anderen Fachabteilungen auch, steht unbedingt die Anamnese an erster Stelle. Für uns ist wichtig zu wissen, was ist eigentlich passiert, wie war der Unfallmechanismus. Daher können wir vielleicht auch ein bisschen ableiten, wie die Krafteinwirkung auf den Knochen oder auch den ganzen Körper gewesen ist. Das ist nicht nur wichtig für die einzelne Fraktur, die wir detektieren wollen, sondern vielleicht auch für mögliche Begleitverletzungen, entweder direkt in der Umgebung der Fraktur oder aber auch kleinere Verletzungen, die dem Patienten vielleicht in dieser Akutsituation, wo halt der Arm krumm und schief ist, gar nicht so richtig auffallen. Bedeutet, erster Schritt ist wie immer die Anamnese und als nächstes dann die klinische Untersuchung, wo es auch darum geht, nicht unbedingt nur genau die Stelle anzugucken, die wehtut, sondern mindestens die angrenzenden Gelenke mit zu untersuchen bei Patienten, die jetzt nicht richtig auskunftsfähig sind, weil sie entweder intubiert sind, weil sie polytraumatisiert sind oder weil sie sehr dement sind oder sehr klein sind, weil sie halt einfach noch nicht sprechen können, bedeutet es unter Umständen, den ganzen Patienten zu untersuchen.
Und wenn du jetzt den Patienten komplett untersucht hast, was muss immer dokumentiert werden?
Also zunächst der Weichteilstatus, habe ich irgendwo eine Hautmantelverletzung, eine Durchspießung, eine Schürfwunde oder sowas, die für mich vielleicht auch für ein mögliches OP-Gebiet interessant werden könnte. Aber auch sowas wie Schwellung, gespannte Extremität, Stichwort Compartment-Syndrom zum Beispiel. Und ganz, ganz wichtig, wie ist der periphere Status hinsichtlich der Durchblutung, also Rekapillarisierungszeit, periphere Pulse kann ich die tasten, Sensibilität, spürt der Patient distal der vermeintlichen Verletzung alles und als drittes die Motorik, kann er distal regelrecht bewegen.
Ja, also das dokumentieren wir und gegebenenfalls leiten sich ja daraus auch schon Therapiemaßnahmen ab, die noch vor einem Röntgenbild gemacht werden sollten oder angegangen werden sollten. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben keine schlimmeren Verletzungen der Weichteilen oder neurovaskulären Strukturen und schicken den Patient also zur Radiologie. Was ist denn die Standarddiagnostik, um eine Fraktur festzustellen?
Also die Standard-Erstdiagnostik, die wir anfordern und dann in der Regel auch suffizient bekommen, ist die Röntgenbildgebung in zwei Ebenen. Die zweite Ebene ist unbedingt wichtig. Wenn man sich vorstellt, das Röntgenbild ist ja eigentlich ein bisschen sowas wie ein Schatten, den wir von dem Knochen machen. Und das kann durchaus sein, dass sich eine Fraktur, wenn man die Ebene halt gerade so für die Fraktur günstig erwischt, vor uns versteckt. In der zweiten Ebene sieht man sie dann aber in der Regel.
Also erstmal das konventionelle Röntgen. Und wann brauchen wir ein CT?
Die CT-Untersuchung ist eigentlich dafür geeignet, uns noch detaillierter die eigentliche Frakturmorphologie darzustellen. Das ist vor allen Dingen in den Situationen wichtig, wo wir eine sicher anatomische Reposition wieder erzielen wollen. Also vor allen Dingen bei Frakturen mit Gelenkbeteiligung. Oder aber auch bei Frakturen, bei denen wir relevante neurovaskuläre Begleitverletzungen erwarten, also zum Beispiel eine Gefäßverletzung, begleitend zur Fraktur, wäre dann die CT-Untersuchung mit Kontrastmittelgabe das Diagnostikum der Wahl, um die zu detektieren.
Bei den langen Röhrenknochen, wie häufig brauchen wir da ein CT, um das gut zu beurteilen? Kann man das so sagen?
So ganz pauschal kann man das nicht sagen, denn wie der Name schon sagt, ist der lange Röhrenknochen sehr lang und hat deswegen ziemlich viele verschiedene Abschnitte, die unterschiedliche Anforderungen haben. Für Tibia-Kopffrakturen gehört das CT zur Standarddiagnostik. Ja. Bei Tibia-Schaftfrakturen hingegen ist es eigentlich häufig nicht erforderlich.
Ja. Also höchstens man hat den Verdacht, es zieht in Richtung der Gelenkflächen. Genau. Also man kann es im konventionellen Röntgenbild nicht so richtig beschreiben. Jetzt ist es mit den Frakturen ja so, man will ja dann auch aufschreiben, was ist das für eine Fraktur und wie schlimm ist die Fraktur. Und das ist ja etwas, was vielen am Anfang so Probleme macht. Also, und es ist ja auch ganz unterschiedlich. Der eine findet eine Fraktur ganz schlimm, der andere nicht. Man sollte ja da aber mit einer Sprache sprechen. Dafür gibt es ja Klassifikationen. Welche Klassifikation findest du für Studierende wichtig?
Ja, also natürlich, die Klassifikation kennen wir alle, nicht so schlimm, schon eher schlimm und ganz schlimm. Das ist ja aber nicht präzise, so wie du sagst. Und vor allen Dingen nicht für eine Kommunikation zwischen Behandlern ausreichend. Was ein sehr strukturiertes, nicht immer zu 100% anwendbares, aber zu 95% zutreffendes Klassifikationssystem ist für die langen Röhrenknochen ist die AO-Klassifikation. Die unterteilt die langen Röhrenknochen in verschiedene Abschnitte und unterteilt dann nochmal nach Schweregraden der Fraktur. Das ist was für einen Podcast, glaube ich, ein bisschen schwer jetzt zu erläutern, aber das ist was sich auf jeden Fall lohnt, einmal anzugucken. Und die Systematik ist an sich nicht schwierig und lässt sich dann auf alle Röhrenknochen übertragen.
Was da vor allem sehr schön dabei ist, ist, dass man darüber auch dazu kommt, wie beschreibe ich die Fraktur und wie kann ich das benennen. Es ist aber nichts lästiger, als wenn man nachts angerufen wird und eine AO-Klassifikation an den Kopf geknallt bekommt und sagt, das müssen wir jetzt versorgen. Aber dann hat man ja vielleicht gesehen, dass es eine Spiralfraktur des Femurschaftes oder eine Biegungsfraktur des Femurschaftes. Und wenn man mit dieser morphologischen Beschreibung dann den Oberarzt informiert oder den Facharzt, dann ist das auch sehr nett und sehr freundlich.
Was, denke ich, ein großer Vorteil daran ist, sich mit der Fraktur so auseinanderzusetzen, dass man sie klassifizieren kann. Damit erfasst man tatsächlich auch den Grad der Instabilität der Fraktur ganz gut. Und daraus kann man dann schon ableiten, ist das jetzt was ich sofort versorgen muss, vielleicht mit einem Fixateur, oder ist das was vielleicht sogar konservativ behandelt werden kann?
Du hast das ja schon gerade schön angesprochen. Wir können etwas über die Stabilität sagen. Entscheidet die denn letztlich darüber, ob wir eine Fraktur konservativ oder operativ behandeln?
Das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor, denn wenn eine Fraktur eine nicht ausreichende Grundstabilität mit sich bringt, ist die konservative Therapie häufig nicht erfolgreich und scheidet damit eigentlich aus. Umgekehrt heißt es nicht, dass jede stabile Fraktur unbedingt am besten konservativ zu behandeln ist, aber das sind die wir prinzipiell im Falle der langen Röhrenknochen konservativ behandeln könnten.
Ja, also für mich ist es eigentlich so, mit der konservativen Frakturbehandlung spielen für mich vor allem die Morphologie eine Rolle. Wie schlimm ist die Fraktur disloziert? Haben wir eine Gelenkbeteiligung oder nicht? Wie ist der Weichteil des Patienten? Und auch, was habe ich für einen Patienten vor mir? Man muss sich ja immer klar machen, die Therapie im Gips ist nicht nur komplikationsfrei, sondern auch im Gips können eine ganze Menge Komplikationen auftreten. Vor allem Druckschäden durch den Gips. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der beispielsweise eine Polyneuropathie hat oder aber eine demenzielle Erkrankung bei den Erwachsenen oder bei Kindern, die sich halt noch gar nicht so ausreichend verbalisieren können, ob der Gips drückt oder nicht, da ist eine Gipstherapie schon herausfordernd. Nicht unmöglich, aber das sind sicherlich Faktoren, die man mit einbeziehen soll.
Ja, absolut. Das würde ich sogar fast als den wichtigsten Faktor herausstreichen, weil alle anderen Voraussetzungen können erfüllt sein für eine konservative Therapie. Aber wenn der Patient nicht in der Lage ist, compliant mitzuarbeiten, dann, so wie du es sagst, kann die in furchtbaren Komplikationen enden.
Letztendlich ist ja alles das, was wir jetzt machen, nachdem wir die Fraktur erkannt haben und die Morphologie beschrieben haben, dass wir die Fraktur zur Heilung bringen wollen. Das ist ja unser Ziel und mit einem möglichst achs- und längengerechten Ergebnis bei den Langröhrenknochen, bei den Gelenkfrakturen natürlich eine ausreichende Gelenkstellung, eine anatomische. Aber vielleicht fangen wir einen Schritt vorher an. Eine Frage, die ich im Staatsexamen ganz gerne stelle und dann immer einen geschockten Blick ernte: Wie heilt denn eigentlich ein Knochen? Wie heilt eine Fraktur?
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man da vielleicht als Staatsexamenskandidat nicht ganz drauf vorbereitet ist. Es ist so, dass der Körper, ja, unabhängig davon, ob wir eine Fraktur schienen oder in irgendeiner Art und Weise behandeln, so unmittelbar nach dem Trauma mit dem Reparationsprozess anfängt. Er versucht, das wieder in Ordnung zu bringen. Und allerwichtigster Bestandteil ist dabei erstmal das entstehende Frakturhämatom. Das ist stammzellreich, da ist viel Regenerationspotenzial drin. Und das, was tatsächlich dann auch neben der Fraktur selbst den Schmerz im Verlauf macht, ist die Entzündungsphase, die folgt. Bedeutet viele Umbauprozesse, da wird richtig aufgeräumt von den körpereigenen Zellen. Und aus dem Frakturhämatom bildet sich dann eine sogenannte Kalluswolke. Das ist im Röntgen häufig gut zu sehen als so ein, wolkiges, blumenkohlartiges, röntgendichtes Konglomerat um eine Frakturzone herum. Dieser Kallus stabilisiert primär erstmal und sorgt dafür, dass die mechanischen Aufgaben wieder erledigt werden können, die der Knochen hat. Und zuletzt kommt es dann zur Umbauphase, in dem wieder kompetenter Knochen hingebaut wird, so wie wir ihn eigentlich kennen.
Ja, mit dem Kallus im Röntgenbild, da sage ich den Kindern in der Kindertraumasprechstunde und immer, das sieht so aus, als würde der Knochen ein kleines Bäuchlein bekommen. Und dann die Umbauphase, das ist ja dann letztendlich, dass wir die Remodellierung des Knochens dann abwarten. Es ist wirklich erstaunlich, wie so ein Knochen nach einem Jahr wieder ganz normal aussieht und man denkt, das ist nie etwas gewesen.
Könntest du den Kindern sagen, das ist wie der Papa, der bekommt zu Weihnachten immer ein kleines Bäuchlein und dann geht er wieder trainieren
so und wieder remodelt. Es gibt ganz viele Weihnachten im Jahr, genau.
Ja.
So ein Knochen, du hast es gerade gesagt, der heilt ja von selbst. Und das ist ja tatsächlich so, also bei Kindern eine kleine grobe Fehlstellung kann man nicht tolerieren. Da muss man schon ein bisschen einschreiten. Aber da gibt es ja auch Frakturen, die kann man, ich sag mal so, solange man darauf achtet, dass die beiden Frakturfragmente im gleichen Körper bleiben, werden die schon wieder gut zusammenheilen. bei Erwachsenen ist es ja nicht ganz so. Was haben denn Erwachsene vor allem für Faktoren, die die Knochenheilung negativ beeinflussen?
Also das fängt an mit dem Alter. Je jünger, desto besser. Das ist was, dagegen können wir auch wenig tun. Es gibt aber ein paar Erkrankungen, die das Frakturheilungspotenzial negativ beeinflussen. Dazu gehören Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, aber auch Durchblutungsstörungen, PAVK-Patienten mit einer Sprunggelenksfraktur, muss man sagen. Da ist sowohl die Chance, dass die Wunde nach Osteosynthese gut heilt, als auch, dass der Knochen wahnsinnig schnell wieder stabil wird, nicht ganz so gut. Ansonsten Infektionen nach offenen Frakturen zum Beispiel, die können die Heilung kompromittieren und unter Umständen auch zu einer ausbleibenden Heilung führen. Und dann auch ein paar Faktoren, die der Patient vielleicht unmittelbar direkt in der Hand hat, das sind Noxen, wie zum Beispiel Nikotin, die ja letztendlich auch eine Durchblutungsstörung in der Mikrozirkulation machen und das Knochenheilungsverhalten absolut negativ beeinflussen, leider.
Also aufhören zu rauchen, ganz wichtig. Die konservative Frakturbehandlung haben wir jetzt schon mal so grob angesprochen, wie wir gesagt haben, man kann einen Gips anlegen. Ich glaube, man kann jetzt nicht zu viele Themen in einer Podcast-Folge abarbeiten, deshalb werde ich die konservative Frakturversorgung nochmal in einer eigenen Folge einstreuen. Fangen wir doch mal an mit unseren, im wahrsten Sinne des Wortes, Werkzeugen, die wir anwenden können. Es gibt ja ganz verschiedene Implantate, die wir nehmen können, um Knochen zu stabilisieren. Und die stabilisieren den Knochen ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch.
Ist aber so,
genau. Vielleicht kannst du mal erklären, warum das denn so ist.
Ja, also allein durch die Lage des Osteosynthese-Materials übernimmt es ganz unterschiedliche Aufgaben. Also wenn wir mal mit der Nagel-Osteosynthese anfangen, eigentlich dem absoluten Superwerkzeug für Schaftfrakturen im Bereich langer Röhrenknochen. Dann ist das ein Nagel, den wir nach Reposition, im besten Fall geschlossener Reposition, in den Markraum einbringen. Bedeutet, dieser Nagel liegt dann wirklich im Zentrum des Knochens und wirkt dort als richtiger Kraftträger auch. Also wir haben einen intramedullären Kraftträger, den wir je nach Frakturmorphologie unter Umständen postoperativ sogar direkt belasten können. Das ist ein absoluter Vorteil, gerade wenn wir an Patienten denken, die vielleicht Belastungslimitationen nicht so richtig umsetzen können, nicht ganz compliant sind, vielleicht nicht verstehen, was sie für eine Verletzung haben. Also die Nagelosteosynthese ist da wirklich ein fantastisches Verfahren. Und ich habe mal auf einem gut zugegebenermaßen Kurs einer Organisation, die Nagelosteosynthese sehr vorangetrieben hat, gelernt, wenn du kannst, mach einen Nagel.
Okay, jetzt, wenn ich den Nagel in den Markraum einbringe und dann so einen zentralen Kraftträger habe, wie stabil ist danach der Knochen?
Also das hängt zum einen davon ab, wie ich den Nagel verriegle. Also der Nagel ist anatomisch vorgeformt an den jeweiligen Knochen, in den er soll. Und jeweils proximal und distal ist es möglich, den durch Bolzen zu verriegeln. Und je nachdem, was ich für eine Fraktur vor mir habe, lohnt es sich, sich einmal kurz zu überlegen, was hätte ich denn gern für eine Verriegelung? Die kann nur eine Rotationsstabilität bieten, dabei aber dynamisch sein. Sie kann aber auch statisch sein, dass ich so viele Bolzen einbringe, dass eigentlich kein Rütteln mehr ist an dem fixierten Fragment gegenüber dem Nagel. Und darüber kann ich tatsächlich steuern, wie ausgeprägt wie rigide mein Konstrukt ist. Grundsätzlich ist es aber so, im Bereich der Fraktur erreiche ich durch eine Nagelosteosynthese mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen eine relative Stabilität. Bedeutet, so kleine Bewegungen im Bereich der Frakturzonen ist auf jeden Fall immer noch möglich. Was ich aber vielleicht sogar extra gerne haben möchte, um die indirekte Frakturheilung über Kallusbildung anzukurbeln und zu stimulieren.
Klingt ja erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Ich mache eine Osteosynthese und dann habe ich da immer noch so ein bisschen Bewegung drin. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, diese Bewegungen sind wirklich minimal.
Ja.
Also das ist jetzt nicht im Millimeter- oder Zentimeterbereich, sondern das ist wirklich in einem ganz, ganz kleinen Bereich und ist dann auch so gewollt. Warum bringt denn eine Marknagel bei den großen Röhrenknochen einen Vorteil? Was ist da ein Vorteil gegenüber Platten beispielsweise?
Also die langen Röhrenknochen, habe ich schon mal gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr lang sind. Das bedeutet, sie brauchen in der Regel auch ein recht langes Implantat. Die Nagelosteosynthese, dadurch, dass sie in den Markraum eingebracht werden muss, braucht einen Entry, der im besten Fall in der Flucht dieses langen Röhrenknochens liegt. Und da, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Femur denken, bietet sich die Trochanterspitze an oder retrograd durch das Kniegelenk. In beiden Fällen ist die Eröffnung, die ich brauche, also die Weichteilverletzung, die ich dem Patienten zufügen muss, um ein Implantat einzubringen, deutlich kleiner, als sie es jetzt für eine Plattenosteosynthese mit einer offenen Reposition wäre.
Und wir erhalten natürlich das Frakturhämatom. Das bleibt da, wo es ist. Und da ist ja alles drin, was die Fraktur zum Heilen braucht.
So ist es.
Also das ist ja wirklich ein Wunderding, dieses Frakturhämatom, was da alles an Faktoren drin rumschwimmt. Und da kommen wir gleich zur nächsten Osteosynthese. Form, die wir haben, die Plattenosteosynthese. So, jetzt sollen wir eine Platte auf einen großen Röhrenknochen bringen. Du hast es gesagt, oder einen langen Röhrenknochen, die sind lang. Die Platte, die ich brauche, ist auch lang.
Meistens dann auch lang, ja.
Und der Zugang, den ich dann brauche, wie ist der?
Also früher war der immer groß. Das hat sich zum Glück ein bisschen geändert. Vielleicht zunächst mal zur Differenzierung. Das ist nicht 1:1 immer zu übertragen, aber Nagelosteosynthesen funktionieren super gut im Schaftbereich von langen Röhrenknochen. Manche Platten tun das auch, aber die Platte hat ihre absoluten Vorteile im metaphysären und epiphysären Bereich. Wenn wir Frakturen haben, die in die Gelenkfläche ausstrahlen, das können wir mit dem Nagel nicht kontrollieren. Also die hat ihr absolutes Indikationsfeld. Es gibt ja aber auch Frakturen, die ich vielleicht dennoch geschlossen reponieren kann, aber eine Platte brauche zur Stabilisierung. Dafür gibt es heutzutage minimalinvasive Implantationsverfahren, entweder dass die Platte selbst über ein Zielgerät verfügt oder aber dass man die Platte über eine kleine Inzision dann streng knochennah einschiebt und unter Röntgenkontrolle dann jeweils proximal und distal der Fraktur verriegelt.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kann man sagen, im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens hat er Nagelvorteile und Metaphyseer, Epiphyseer, da würde ich dann eher die Platte verwenden.
Ganz grob. Es gibt natürlich immer Ausnahmen.
Klar.
Eine zum Beispiel, wenn ich zwar eine diaphysäre Fraktur habe, oben drüber und unten drunter, aber jeweils eine Prothese sitzt, dann wird es schwer für den Nagel. Und für solche peri- oder interprothetischen Frakturen ist gerade die Plattenosteosynthese auch in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt worden, muss man sagen.
Bei Plattenosteosynthesen, wenn ich das im Unterricht erwähne, kommt immer die erste Frage, die sind doch immer winkelstabil. Oder ist eigentlich keine Frage, sondern eine Bemerkung. Mhm. Die sind auch immer winkelstabil. Winkelstabil, ganz kurz erklärt für diejenigen von euch, die den Begriff jetzt noch nicht kennen. Das ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der Platte und der Schraube oder den Schrauben, mit denen die Platte fixiert wird. So, das sagt einem jetzt noch gar nichts. Vielleicht kann man das an einem Beispiel ganz gut erklären, wie das funktioniert. Die erste Firma, die winkelstabile Implantate auf den Markt gebracht hat oder groß auf den Markt gebracht hat, hat diese kraftschlüssige Verbindung so gewählt, dass in dem Schraubenloch von der Platte ein Gewinde war und in dem Schraubenkopf von der Schraube auch. Und diese beiden Gewinde haben passgenau zueinander gepasst. Und durch dieses Greifen der Gewinde ineinander kommt es zu einem Kraftschluss zwischen der Schraube und der Platte. Und das heißt, ich habe jetzt keine Platte mehr, die durch Reibung hält, wie ich das jetzt normalerweise, wenn ich ein Scharnier beispielsweise mit einer Schraube am Stück Holz festmache, hält es durch Reibung. Ich drehe die Schraube so fest an, dass die dieses Metall runterdrückt. Und das ist bei den winkelstabilen Systemen dann eben anders. Was hat das denn für einen Vorteil, wenn eine Platte winkelstabil ist? Warum machen wir das eigentlich?
Ja, also wir haben einmal den Vorteil, dass sie gerade jetzt beim osteoporotischen Knochen zum Beispiel die Platte nicht in den Knochen reinquetscht. Und dann, dass sie aber auch einen zuverlässigen Lastträger darstellt. Gerade bei nicht ganz so stabilen Knochenverhältnissen bedeutet, durch diesen Kraftschluss kommt es ja auch zu einer Umleitung der Übertragung, ähnlich wie wir es vom Fixateur externe kennen, sodass die Frakturzone selbst entlastet wird und wir dennoch eine überbrückende Stabilisierung haben, die dann eben nicht durch den Markraum geht.
Wenn wir jetzt bei den Plattensystemen gucken, das Faszinierende bei den Platten ist ja, die kann ich sowohl so einsetzen, dass ich eine relative Stabilität habe, wie beim Marknagel. Mhm. Ich kann sie aber auch so einsetzen, dass ich eine absolute Stabilität habe, also wie bei einer Zugschraube. Das würde bedeuten, ich presse die Frakturfragmente so aufeinander, dass die Osteone von einem Frakturspalt zum anderen rüber spazieren können. Dann heilen die auch ohne Kallusbildung. Das kann ich ja beim Marknagel eigentlich nicht. Der bleibt ja eigentlich immer bei einer relativen oder nahezu immer bei einer relativen Stabilität.
Einzige Ausnahme vielleicht die Querfraktur, die dauerhaft belastet wird.
Okay, genau. Das ist eine Ausnahme. Du hattest gerade noch ein Implantat erwähnt, von dem ich immer sage, das würde ich mit auf die einsame Insel nehmen, wenn ich ein einziges aus der Synthesesystem mitnehmen dürfte. Das ist der Fixateur extern.
Ja.
Was ist das und wann wendet man den an?
Also das sieht erstmal von außen relativ martialisch aus. Es ist nämlich ein externes Osteosyntheseverfahren. Bedeutet, man stabilisiert den Knochen von extern. Dazu brauchen wir eine Verbindung nach intern. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Femurfraktur haben, kann es Konstellationen geben, in denen wir die nicht primär mit einer Nagel- oder Plattenosteosynthese versorgen können. Zum Beispiel beim polytraumatisierten Patienten, der noch ganz viele andere schreckliche Verletzungen hat. Wir können die aber auch nicht unversorgt lassen, weil eine Femurfraktur ein relevantes Blutungsrisiko darstellt. Also müssen wir uns da irgendwie mit einem relativ zügigen, minimalinvasiven Verfahren behelfen, was im Zweifel auch eine Zeit lang anliegen bleiben kann. Und da eignet sich der Fixateur externe ganz wunderbar. Über jeweils Stichinzisionen werden Stahl- oder Titanpins, je nachdem, jeweils proximal und distal der Fraktur in den Knochen eingebohrt. Das sind dann tatsächlich Inzisionen, die sind nur so groß wie der Pin selbst. Und dann werden diese Pins außerhalb des Körpers über Stahl oder in unserem Fall meistens Carbonstangen miteinander verbunden und über solche Muffen, wir nennen die Backen am Fixateur, fixiert und angezogen, sodass eine geschlossene Reposition unterm Bildwandler gemacht werden kann. Wenn die richtige Position erreicht ist, wird dann das Fixateursystem angezogen und so ist erstmal eine Stabilität erreicht, die sicher nicht unbedingt immer für immer hält, aber zumindest mal für die erste Zeit, bis wir den Patienten so weit haben, dass wir ihn definitiv osteosynthetisch behandeln können.
Ja, also bei Kindern nutzen wir das ja tatsächlich, um Frakturen auch auszubehandeln. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass die Frakturen da etwas schneller heilen.
Viel schneller.
Und das Faszinierende ist, wenn man Kinder mit Oberschenkelfixateur sieht, die damit rumlaufen und Fußball spielen oder auf dem Klettergerüst sind. Das kann tatsächlich funktionieren. Und man muss ja auch sagen, es gibt Länder auf dieser Welt, wo Frakturen im Fixateur ausbehandelt werden. Also das kann man machen.
Also auch wir behandeln zwar selten, aber auch mal einen Erwachsenen im Fixateur aus. Ja.
Es ist natürlich nicht so komfortabel, das kann man sich vorstellen, wenn da solche Metallstifte aus dem Körper rausgucken, die mit Carbonstangen verbunden sind.
Immerhin Carbon.
Carbon, genau. Immerhin etwas. Jetzt haben wir also ein paar Osteosyntheseverfahren kennengelernt für die langen Röhrenknochen, also den Marknagel als zentralen Kraftträger, die Plattenosteosynthese. Häufig als überbrückender Kraftträger am langen Röhrenknochen, wenn wir im Schaftbereich sind, und den Fixateur externe. Wir hatten schon gesagt, Frakturheilung kann ja auch negativ beeinflusst werden und dann entsteht ein sogenanntes Falschgelenk oder eine Pseudarthrose-Aufschlau. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert dann da im Knochen?
Also ich glaube, das ist auch was eine eigene Podcast-Folge verdient hätte, die Pseudarthrose. Ja. Aber vielleicht mal grob unterteilt. Wir unterscheiden zwischen hypertropher und atropher Pseudarthrose, die sich genauso verhalten, wie der Name sagt. Die hypertrophe Pseudarthrose, der Körper versucht zu heilen. Man sieht viel Kallus, viel Knochenneubau, aber der Frakturspalt bleibt einfach bestehen. Die atrophe Pseudarthrose, da sieht es eher so aus, als hätten die Frakturenden nicht mehr so Bock aufeinander und würden sich eher so ein bisschen voneinander entfernen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann ein Stabilitätsproblem sein, dass die Fraktur nicht stabil genug ist. Es kann sein, dass ich nicht ausreichenden knöchernen Kontakt zwischen den Fragmenten habe, dass der Stimulus zur Frakturheilung verloren gegangen ist, vielleicht wenn ich alles an Frakturhämatom ausgespült habe. Infektionen können ein Auslöser sein und nicht selten ist es tatsächlich so, dass wir in so einer Revisionsfall wird standardisiert, werden Gewebeproben aus dem Pseudarthrose-Areal entnommen und in die Mikrobiologie geschickt, dass da irgendwelche Low-Grade-Infektionen rauskommen mit Hautkeimen, die von außen sichtbar gar keine Entzündung gemacht haben, aber eben die Frakturheilung gebremst haben. Durchblutungsstörung ist noch eine Option, gerade bei Verletzungen, wo es zu einer großen Deperiostierung gekommen ist im Bereich der Frakturzone. Also ist Periost ja eigentlich das, was die Blutzufuhr sichert und wo wir eigentlich auch großes Potenzial für die Frakturheilung haben. Habe ich was vergessen?
Nichts Wesentliches, aber du sagtest ja schon, es ist eigentlich eine eigene Folge wert. Aber ich habe mir gedacht, wir müssen die Komplikation doch ansprechen, wenn wir schon über die Frakturbehandlung und Frakturheilung sprechen. Schau Leute, wir kommen schon zum Ende und traditionell der Abschluss bei uns ist ja die drei Dinge, die wir den Medizinstudierenden jetzt mitgeben würden zu der Folge, also in dem Fall zur Frakturversorgung langer Röhrenknochen. Wenn es vier werden, würde ich sagen, ist auch nicht schlimm, aber was wären so deine wichtigsten Take-Home-Messages?
So wie wir eigentlich gestartet sind, das Röntgenbild ist auf jeden Fall nicht alles. Wir brauchen viel mehr Informationen über den Patienten, also Unfallmechanismus ist wichtig für uns, mögliche Begleitverletzungen, aber auch Vorerkrankungen, Medikation, mögliche Compliance, der Weichteilmantel. Denn alles zusammen entscheidet am Ende über unser operatives Vorgehen. Wenn ich die, also einen langen Röhrenknochen sollte man idealerweise so früh wie möglich osteosynthetisch versorgen, wenn das aufgrund der Gesamtkonstellation des Patienten nicht geht, weil er zum Beispiel polytraumatisiert ist. Der Fixateur ist immer ein probates Mittel, um Zeit zu gewinnen und den Patienten vielleicht auch ein bisschen, naja, zu stabilisieren, zur Ruhe kommen zu lassen. Und wann immer es möglich ist, das Frakturhämatom zu belassen. Also das ist tatsächlich, was nicht heißt, dass man den Frakturspalt nicht von eingeschlagener Muskulatur debridieren sollte, aber wir müssen den nicht blitzeblank putzen und idealerweise sogar die Fraktur gar nicht anfassen und eine geschlossene Reposition mit einem Nagel machen. Genau.
Also die Biologie nicht bremsen als Operateur, sondern unterstützen. Super, Charlotte, vielen Dank. Ich glaube, das war eine sehr informative Folge für die Medizinstudierenden. Ja, soweit zur Frakturversorgung der langen Röhrenknochen. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.